Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass Führungskräfte dann genauso geplättet sind oder vielleicht auch nicht zufrieden sind mit dem, was da passiert, vielleicht selber sogar im Widerstand sind zu dem, was da passiert. So. Mhm. Also insofern ist es gut, da ein Stück weit bei sich selber anzufangen.
Sagt Martina Bayer, heute bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. LEADER ist deine App für gute Arbeit. LEADER enthält zehntausende Tipps für alltägliche Führungs- und Arbeitssituationen und LEADER inspiriert, motiviert und informiert dich täglich mit aktuellen Impulsen. Probier es mal aus. LEADER gibt es zum Download im Google Play Store und natürlich auch im App Store. Jetzt aber viel Spaß und viele Einsichten mit der aktuellen Folge.
Willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute eine geschätzte Kollegin zu Gast zu haben, Martina Bayer. Martina, herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Liebe Martina, du bist nicht nur eine sehr erfahrene Coach oder Coachin und eine Leadership-Expertin, sondern du hast dich auch intensiv mit dem Thema Veränderungen beschäftigt und damit, wie wir als Individuen Veränderungen erleben. Du hast dich ganz konkret mit der gravierendsten und existenziellsten Veränderung beschäftigt, die ein Mensch so erleben kann oder erleben muss, nämlich mit dem Sterben. Du bist ausgebildete Sterbebegleiterin und aus unsere Kenntnis dieser Prozesse ist ja unser Verständnis von Veränderungen insgesamt erwachsen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns da vorstellen kannst. Bevor wir da reingehen und uns über Veränderungen unterhalten, liebe Martina, darfst du aber wie jeder Gast zwei Aufwärmfragen beantworten. Die erste Aufwärmfrage ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit, einer Idee, einem Vorurteil, einer These, die da draußen kursiert in den Köpfen der Menschen und von denen du sagst, hey, das stimmt doch gar nicht.
Ja, ein Mythos, der mir da eingefallen ist, mag so ein bisschen herrühren aus meiner Vergangenheit als Personaler. Ich habe viele Jahre als Personalleiterin gearbeitet und bin immer wieder diesem Vorurteil begegnet, aus der eigenen Organisation, aber auch von Kollegen und vielfach von Kollegen, also personaler Kollegen, die sich so sehr selbstkritisch betrachtet haben. Also die irgendwie immer der Meinung waren, dass die Personalergilde ein Stück weit nicht richtig ausgebildet ist, keinen ordentlichen Job macht, zu bürokratisch ist, nicht unternehmerisch genug denkt und sich sowieso im Grunde komplett verändern müsste. So, das erzählt das jetzt so, weil das so lange, und ich glaube, es ist heute teilweise noch immer so ein Punkt, dass man so sehr kritisch auf diese Gilde guckt. Und es gibt kaum eine andere, glaube ich, im Unternehmen, die so kritisch angeschaut wird. Und ich habe lange nicht so richtig verstanden, warum das wohl ist, wobei es ja ganz viele andere Berufe, Professionen gibt, wo ähnlich kritisch drauf geguckt wird. Also man könnte Politiker nehmen und Lehrer nehmen und Beamte nehmen. Also das gibt ja überall solche Professionen, wo mehr so kritisch drauf geschaut wird. Und meine Einladung ist eigentlich da so ein bisschen zurückzutreten und sich diese Profession, also natürlich ist es klar, dass man das nie pauschal machen kann, aber dass man die immer vor dem Hintergrund der Organisation anschaut, in der sie unterwegs sind und sich die Frage stellt, warum ist das eigentlich so, dass eine ganze Gruppe von Menschen scheinbar nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Also das ist einfach nur mal so eine Idee und eine Einladung, da mal drüber nachzudenken.
Vielen Dank. Jetzt muss ich aber direkt zurückfragen. Was ist denn deine These? Warum schauen Mitarbeiter in Unternehmen denn mit einer bestimmten Perspektive auf diese Personalergilde, hast du gesagt? Wo rührt das her?
Ja, also das ist so eine Frage, wie man die Organisation baut und wie man Personal ansiedelt, glaube ich, und welche Rolle man ihnen zumisst. Und wenn man ihnen die Rolle des Ordnungshüters zum Beispiel zumisst, dann werden die das natürlich auch machen. Also sich quasi selbst so ein bisschen exkulpiert und sich so ein Aufpasser im Unternehmen, so eine Abteilung da schafft, dann werden die das natürlich auch so ein Stück weit eine Rolle. Wenn man sie rausnimmt aus den operativen Bereichen, wie sollen sie dann so sehr unternehmerisch denken können eigentlich? Also ich glaube, es gibt viele, viele Gründe dafür. Oder wenn man sagt, ihr seid diejenigen, die mit auswählt, sie dürfen Auswahl, kriegen so eine bestimmte Machtposition einfach, die ihnen dazugewiesen wird und sich hinterher beklagt, dass sie das dann tatsächlich tun oder so eine, also Allmachtsfantasien bekommen, keine Ahnung. Also vielfach das, was auf sie projiziert wird.
Vielen Dank. Die Personaler als, ja, so ein Stück weit als die Außenseiter im Unternehmen. Das ist der Mythos, den du uns vorgestellt hast. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist mit Sicherheit ein Mythos, über den wir nachdenken dürfen. Vielen Dank, liebe Martina. Die zweite Aufwärmfrage, die du beantworten darfst, wie jeder Gast, ist die Frage nach einem Quick Win, also nach einem Hack, einer Technik, einer Methode, einem Gedanken von dem oder der du sagst, das macht euch im Nu, im Hier und Jetzt effektiver oder effizienter oder das inspiriert euch da, wo ihr gerade seid. Was hast du uns da mitgebracht?
Also mein besonderer Quick Win oder Quick Hack oder wie du auch immer das nennst, ist tatsächlich der Mittagsschlaf.
Oh, da läufst du bei mir offene Türen ein.
25 Minuten, wirklich, mehr braucht es nicht und vielleicht sind es auch nur 20. Aber die sich zu nehmen und danach sich so frisch zu fühlen wie der junge Morgen. Also ich muss sagen, ich habe es leider nie selber gemacht, als ich noch im Unternehmen gearbeitet habe. Aber mit der Freiheit, die ich ja jetzt habe, ist mir das deutlich häufiger möglich und es ist einfach großartig. So, also das kann ich wirklich empfehlen und ich glaube, es gibt mittlerweile auch Unternehmen, die das zulassen. Und ich glaube, es ist überhaupt keine verschenkte, sondern eher eine gewonnene Zeit.
Unbedingt, unbedingt. Ich stimme 1000%ig zu. Wann immer ich die Gelegenheit habe, man regeneriert. Also man hat wesentlich mehr Energie, wesentlich mehr Fokus, man ist entspannter. Wenn man die Gelegenheit dazu hat, unbedingt ergreifen. Liebe Martina, vielen, vielen Dank. Das ist wahnsinnig wertvoll. Dann lass uns doch mal reingehen in das Thema unseres heutigen Gesprächs. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie wir individuell Veränderungen erleben und insbesondere über die Emotionen, über die emotionalen Phasen, die wir im Verlauf einer Veränderung, einer größeren biografischen Veränderung durchleben. Ich glaube, wir können dieses Gespräch gar nicht beginnen, ohne dass wir erstmal grundsätzlich klären, was meinen wir denn, wenn wir von Veränderungen sprechen? Und was ist denn eine beispielhafte Veränderung, diese Veränderungskurve, die wir gleich besprechen werden, anwendbar ist? Kannst du uns da mal ein Beispiel geben, eine Idee geben?
Naja, so klassische Veränderungsprozesse in Unternehmen sind meinetwegen große strategische Initiativen, die viele Leute tatsächlich berühren, weil sie ihre Arbeitsplätze manchmal verlieren, weil sie neue bekommen, weil sie neue Arbeitsweisen integrieren müssen, weil sie ihr Verhalten verändern sollen. Also das sind so größere Change-Prozesse, aber es können auch viel kleinere, also muss gar nicht so riesig anfangen, sondern es kann häufig genug auch ein Kollege sein, der ein Team verlässt, was ein Team total verändern kann. Genauso auch neue Kollegen, die ins Team kommen. Es können Vorgesetztenwechsel sein oder eben prominenter noch Geschäftsführerwechsel. Das sind alles Themen, wo plötzlich Dinge sich verändern und wo sich die Menschen an etwas Neues gewöhnen müssen.
Ein neuer Kollege, eine neue Aufgabe, eine neue Strategie. Ich glaube, das sind alles Beispiele, Damit können wir alle uns ganz gut identifizieren. Wir können das nachvollziehen. Warum ist das denn für uns so stressig, wenn sich auf einmal etwas verändert an den Strukturen, an dem Arbeitsalltag, an dem Aufgabenkorb, an den wir uns gewöhnt haben? Warum ist das so stressig?
Naja gut, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist wahrscheinlich schon mit ein großer Teil der Erklärung. Und alles, was neu ist, kostet Energie und bedeutet Aufwand. So. Da muss man erstmal wieder in Bewegung kommen und das ist jetzt nicht unsere Lieblingsbeschäftigung. So, es gibt natürlich in vielen Unternehmen oder auch in vielen Gruppen Menschen, bei denen das häufiger passiert, die gewohnt sind, mit Veränderungen umzugehen, wo immer mal was Neues passiert. Da ist es dann auch ein Stück weit einfacher sicherlich, wobei auch die durchlaufen diese Kurven, über die wir gleich reden. Aber in Organisationen, wo das eben nicht so häufig passiert ist, wo Leute lange auf ihren Arbeitsplätzen gesessen haben, wie das früher auch war, heute verändert sich das ja auch, aber umso mehr habe ich so bestimmte Routinen erlangt, von denen ich weiß, dass sie mir leicht fallen und ich kenne meine Kollegen und ich kenne meine Chefs, ich weiß alles, wie sie funktionieren. Und alles, was dann neu kommt, bedeutet Anstrengung. Also es ist etwas äußerst und total Menschliches, dass Menschen auf Veränderungen nicht gerade immer mit Jubel reagieren, wenn es nicht was wirklich total Schönes ist. Wenn sie in ganz schweren Situationen herauskommen und plötzlich ein Stein vom Herzen fällt, ist es wahrscheinlich anders. Aber meistens ist es ja mit eigener Veränderung, hat es was zu tun.
Nun nehmen wir dieses Gespräch auf mitten in der Corona-Krise. Weltweit sind, je nachdem, wo man nachschaut, zwischen 3 und 4 Milliarden Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben. Und das bedeutet natürlich eine fundamentale Veränderung auf ganz vielen Ebenen für ganz viele Menschen. Insofern, glaube ich, ist unser Thema heute extrem relevant, weil Veränderung eben etwas ist, was gerade 99% der Menschen betrifft, was sie erleben. Wir haben so eine Idee davon, wie Veränderungen, ich sag mal, funktionieren, wie die erlebt werden. Denn die Sterbeforschung hat sich damit ganz intensiv auseinandergesetzt und hat ein Modell dafür entwickelt. Ganz konkret die Frau Kübler-Ross, nicht wahr? Vielleicht kannst du uns dieses Modell mal kurz vorstellen und dann schauen wir uns an, wie die Emotionen da drauf liegen.
Ja, also es ist die Trauerkurve. Also es geht jetzt in dem Zusammenhang stärker genau um das Thema Trauer und das eben angewandt auf Veränderung. Ja, es beginnt meistens mit, also es beginnt mit einer Art Schock. Jetzt, wenn man diese Kurve so sieht, etwas, was man nicht erwartet hat, was man vielleicht hat kommen sehen, aber was man nicht gedacht hat, dass es wirklich so passiert. Und plötzlich ist es da. Das war ja tatsächlich jetzt bei Corona auch. Man hat es gesehen in China, dass es passiert hat, aber nie gedacht, dass das hierher kommt oder dass es überhaupt, dass es so schnell hierher kommt. Und dann war es da. So. Und das wahrhaben zu wollen, dass es jetzt wirklich da war, dauerte dann ja auch noch. Man hat es dann ja auch erstmal so ein bisschen auch noch abgewiegelt und hat gesagt, das wird auch nicht so schwer bei uns. Und gut, und dann sackte das halt immer tiefer, diese Impuls von außen, der erforderte ja relativ schnelles Handeln von vielen, also von der Regierung und von den Unternehmen. Also es war jetzt nicht so eine lange Phase von Widerstand und wir wollen das nicht, sondern der Druck war so riesig eigentlich darauf, dass man ziemlich schnell in Aktion treten musste. Also eigentlich diese Kurve erstmal, also für viele auch sehr schnell durchlaufen wurde. Also das ist jetzt erstmal komplett anders. Wir müssen loslassen, was vorher war. Wir sind in einer ganz anderen Situation. Wir müssen Leute entlassen, wir müssen unseren Betrieb schließen, wir müssen Kurzarbeit Genau, wir müssen unser Verhalten verändern, wir müssen vielleicht jetzt unsere Angebote ins Netz stellen. Also all das passiert im Moment in einem rasenden Tempo. Also es ist nicht, dass solche Kurven in der Form so schnell durchlaufen werden. Sogar bis hin, dass ganz schnell auch neue Kompetenzen aufgebaut wurden. Also wer jetzt, wenn man sieht, wer jetzt alles Schutzmasken näht zum Beispiel.
Trigema.
So, ne? Genau, Trigema zum Beispiel. Ich glaube, VW baut auch irgendwas und bauen Beatmungsgeräte oder so. Keine Ahnung. Also das ist etwas, das ist Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit die jetzt ihre Produktionen umstellen, neue Kompetenzen aufbauen und neue Produkte an den Markt bringen. Und im Grunde sowas neu integriert haben. Klar ist aber auch, so wird es auf Dauer nicht gehen. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, wo das Ganze hingeht. Und das heißt auch, diese Kurve, die ich jetzt gerade mal so schnell beschrieben habe, die wird für viele häufiger durchlaufen werden, weil man merkt, okay, es wird nochmal anders werden. Es wird gar nicht so sein, wie ich mir das gerade vorgestellt habe, sondern ich muss mich nochmal umstellen und so weiter. Also, und für manchen, der gerade optimistisch ist, mag es auch gar nicht gut ausgehen und umgekehrt. Also ich kriege diese Botschaft rein und weiß erstmal gar nichts. Aber man ist dann erstmal ärgerlich und wütend auf irgendwie einen externen, den man da gerade vielleicht habhaft werden kann und wütend, dass man nicht genügend Schutzkleidung und Masken und dass man scheinbar nicht vorbereitet ist, keine Ahnung. Das sind diese Phasen, bis es langsam sackt und dass es eben so ist und dass ich rational verstehe, okay, es wird nicht mehr, das kann ich jetzt gerade nicht zurückdrehen und dann so durch so ein Tal der Tränen auch laufe und auch so eine Trauer, wobei im Moment, glaube ich, ist es nicht für jeden ganz einfach, tatsächlich diese Trauer zu fühlen. Ich glaube manchmal, das wird später nochmal kommen. Also im Moment geht man viel schneller da durch und versucht, dann, wenn man so ein Stück weit neugierig zu sein, ein bisschen zu offen zu sein und zu experimentieren wieder, dann gewinnt man eben auch Sicherheit und Zuversicht und irgendwann integriert man neues Verhalten in seine tägliche Routine wieder.
Wenn man diese Kurve als Ganze aus einer Vogelperspektive betrachten würde, könnte man dann diese Kurve einteilen in quasi drei Blöcke. Man sagt, die Veränderung ist da und zuerst wehre ich die ab eine ganze Weile. Ich möchte das nicht. Und da gibt es dann verschiedene Stufen dieses Ich möchte das nicht. Ich suche da möglicherweise einen externen Faktor. Ich leugne rundheraus, dass da überhaupt eine Veränderung stattfindet. Und dann den zweiten Block, in dem es darum geht, dass ich realisiere, hey, das hier, das ist real. Das ist etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss und das wird mich verändern. Ich kann das nicht externalisieren, sondern diese Veränderung betrifft mich unmittelbar. Und der dritte Block, wenn du so willst, in unserer Vogelperspektive, das wäre der Block des Okay. Ich lasse mich darauf ein, ich lerne damit umzugehen, ich nehme die Veränderung an und setze die Veränderung fort. Wäre das eine Möglichkeit, diese Kurve zu beschreiben?
Perfekte Beschreibung, Christoph. So könnte man das auf jeden Fall ein bisschen noch prägnanter bringen. Ja, kann man machen.
Liebe Martina, vielen Dank. Du hast uns damit einen Überblick gegeben darüber, wie Veränderungen ablaufen und wie wir die wahrnehmen als Individuen. Und natürlich, welche Emotionen damit einhergehen. Jetzt beschäftigen wir uns in diesem Podcast ja insbesondere mit Leadership, mit Teamwork. Und was mich interessieren würde, ist, wie kann ich denn als Teamleiter, als Führungskraft ein Stück weit diese Emotionen, die mit Veränderungen einhergehen, in meinem Team, in einzelnen Mitarbeitern begleiten und den Mitarbeitern möglicherweise helfen, durch eine Veränderung durchzugehen?
Also ich würde da mal den Schwerpunkt erstmal auf mir als Führungskraft selber setzen.
Okay.
Und zwar sich erstmal selber überhaupt klar zu werden, in welcher Phase man sich selber befindet. So. Also wie es einem eigentlich selber geht. Das ist ja häufig, kenne ich auch aus meinem eigenen Erleben, so dass man da leicht auch drüber hinweggeht und dass man dann den Blick auf die anderen hat und guckt, wie man sie da tatsächlich begleitet. Und da gibt es ja auch alle Spielarten. Die einen gehen schneller, die anderen langsamer, die Dritten sind im Widerstand und wollen gar nicht. So, wenn man selber nicht so genau weiß, wo man sich selber befindet, dann ist man im Zweifelsfalle, also kriegt man diese Schwingung bei seinen Mitarbeitern vielleicht erstmal gar nicht so sehr mit, beziehungsweise hat auch weniger Verständnis dafür, was da passiert. Und das ist natürlich häufig genug diejenigen, die sich da im Widerstand befinden oder auch die, bei denen man es vielleicht auch gar nicht so richtig sieht, weil sie sich zurückziehen und wo man gar nicht so eine richtige Idee dazu hat. So. Mhm. Also das ist mal so das eine. Und weswegen das noch wichtig ist, weil die Mitarbeiter selber haben ja auch viele Erwartungen an uns als Führungskräfte. Also sie wollen ja, dass wir Orientierung geben, dass wir Sicherheit ausstrahlen, dass wir uns nicht umhauen lassen, dass wir wissen, wie es geht. Und also je schlimmer und je größer das Ganze ist, umso größer werden da ja auch die Erwartungen. So. Und es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass Führungskräfte häufiger vielleicht dann auch jüngere, aber es kann auch älteren passieren, dann genauso geplättet sind oder vielleicht auch nicht zufrieden sind mit dem, was da passiert, vielleicht selber sogar im Widerstand sind zu dem, was da passiert. So. Mhm. Also insofern ist es gut, da ein Stück weit bei sich selber anzufangen, um auch ja am Ende schon ein Stück weit auch authentisch auftreten zu können. Das heißt jetzt nicht, ich muss jetzt alle meine Gefühle meinen Mitarbeitern gegenüber darstellen, meine ganze Unsicherheit zeigen. Aber wenn ich so tue, als wenn mich das gar nichts anhaben würde, dann merken die das auch. Also es geht ja am Ende darum, in solchen Veränderungsprozessen auch in Verbindung zu bleiben mit seinen Mitarbeitern. Und das geht nur, wenn die mich auch als Mensch erleben. Und wenn die mich als Mensch erleben sollen, dann muss ich vorher ein bisschen was für mich als Mensch auch tun und mich selber auch als Mensch und nicht als Maschine wahrnehmen.
Lass uns da mal ganz konkret werden. Also was kann ich denn tun, ganz praktisch, um um mehr Aufmerksamkeit auf mein Innenleben, auf meine emotionalen Zustände zu leiten, also um so ein bisschen besser mitzubekommen, wie es mir geht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich eine 80-Stunden-Woche reiße, dann ist das nicht ganz ohne.
Ja, das ist natürlich tatsächlich der Punkt, dass in solchen Veränderungsprozessen immer viel zu tun ist und man eigentlich keine Zeit hat für sich selber und seine Gemütssituation. Und trotzdem macht es Sinn, sich dafür Zeit zu schaffen. Und wenn es eine Viertelstunde ist oder eine halbe Stunde ist am Tag, die man irgendwo rausschneidet und wo es nicht um die Arbeit geht, also wo es zum Beispiel, ob es dann ein Waldspaziergang ist, weil Natur und Bäume haben immer was sehr Heilsames, oder ob es auch mal eine Meditation ist, oder manch einer ist ja da ganz gut beraten und macht das auch gerne, dass er sich austauscht mit anderen, vielleicht nicht unbedingt mit den direkten Kollegen, sondern eben Menschen, die es aber verstehen können und gewisse die Rückmeldung geben können und mit denen man das ein bisschen reflektieren kann. Also das ist alles sehr sehr individuell. Man könnte auch sich diese Trauerkurve, wenn man möchte, hernehmen und mal selber gucken, was denke ich eigentlich, wo ich mich da wo ich mich da heute jetzt verorten würde. Mhm. Das ist, könnte auch hilfreich sein. Also auf jeden Fall sich ein bisschen Zeit zu nehmen und auch das wahrzunehmen, was in einem selber vorgeht.
Mhm. Okay, vielen, vielen Dank. Also das Augenmerk hier auf Introspektion und gerne auch auf dem Dialog, dem Austausch mit Vertrauenspersonen, mit jemandem, der einem da so ein bisschen begleiten kann und der einen darin unterstützen kann, die eigenen emotionalen, mentalen Phasen nachzuvollziehen und zu erkennen. Vielen, vielen Dank, liebe Martina. Ich glaube, das war jetzt ein Parforce-Ritt und er hat mir vor allen Dingen eines gezeigt. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes, ein wiederkehrendes und ein virulentes Thema. Und es ist notwendig, dass wir uns damit auseinandersetzen, damit wie Veränderungen vonstatten gehen und wie wir sie erleben, weil wir diese Klarheit brauchen, wenn wir andere in ihren Veränderungen begleiten und unterstützen wollen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns diesen Überblick heute gegeben hast. Und ich kündige gleich an, dieses Gespräch sollten wir fortsetzen.
Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
Liebe Martina, bevor wir zum Ende kommen, darfst du wie jeder Gast Kudos geben. Das heißt, du darfst Empfehlungen aussprechen. Du darfst uns einen Autor oder einen Podcast, ein Buch, eine Vorlesung, einen TED-Talk, eine LinkedIn-Gruppe, ein Lied, was auch immer vorschlagen, empfehlen, wovon du sagst, hey, da finde ich Inspiration und da findet auch ihr Inspiration.
Ja, ich hatte eigentlich zwei Alternativen und ich habe gedacht, aber ich entscheide mich jetzt spontan für das Leichtere. Und ich empfehle wirklich, weil es mir so viel Freude gemacht hat, das Buch von Peter Wohleben, Das geheime Leben der Bäume.
Ah,
genau, gibt es mittlerweile, glaube ich, auch als Film. Der Peter Wohleben ist ja dieser berühmte Förster aus der Eifel, der hervorragend beschreibt, wie dieses ganze Ökosystem Wald funktioniert und vor allen Dingen, was mich besonders beeindruckt hat, wie die Bäume miteinander kommunizieren, wie sie sich gegenseitig unterstützen, auch noch über viele Jahrhunderte und auch noch als Baumstumpf. Also das ist ganz großartig und in der Form überleben die nämlich auch Veränderungen. Also indem sie ein großes Netz bauen von ganz vielen lebenden Organismen, die da mit dabei sind. Und hat mich super inspiriert und gebe ich deswegen gerne als schönen Tipp weiter. Und das erfreut einen dann auch noch mehr, wenn man durch den Wald geht und wenn man sich vorstellt, dass das alles lebende Wesen sind, die um einen herum sind.
Ein faszinierender Tipp und eine ganz, ganz tolle Lektüre-Empfehlung. Vielen, vielen Dank, liebe Martina. Und auch euch danke ich für euer Interesse, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr auch künftig wieder dabei seid. Ciao.
Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. LIDA enthält zehntausende Tipps für alltägliche Führungs- und Arbeitssituationen und LIDA inspiriert, motiviert und informiert dich täglich mit aktuellen Impulsen. Probier es mal aus. LIDA gibt es zum Download im Google Play Store und natürlich auch im App Store.